Top 3. Genüsse der Ebene. Top 4. Spaßeshalber sollten wir Melonen kaufen gehen. Sie sind so schön wässrig und liebhabenswert. Top 5. Es passiert. Top 6. Tut es nicht. Top 7. Alle haben sich ihrer jeweiligen Lage ergeben. Der eine dem anderen, die eine der anderen. Des anderen ist jetzt seines, ihres, deines, unseres. Alles Umverteilung ist geglückt. Die Protokollantin steigerte sich. Wir werden nicht regieren. Wir werden streiken. Weiter streiken. Bis keine Latte mehr steht. Das gehört uns. Und ich habe noch was zu Sonstiges. Die Tagesordnung wurde steifhalsig abgenickt. Die Becher wurden gehoben, getrunken ein wenig. Alle hielten sich bei den Händen, zückten ihre Blöcke und setzten die Stifte auf die noch weißen Seiten. Einflüstern. Seid still. Alle merkten auf. Sie setzt sich auf einen Hocker. Alle schrieben mit. Die Protokollantin. Wir erwarten den Höhepunkt. Es soll einer werden. Glänzig, prächtig, farbspritzig, endlos Lust verfallen wie Wasserfälle in Wirbelstürmen, hochgetürmt zum Babelstürm, hoch zum Himmel, wo sie Kirschblüten tragen. Und es ist an uns, eine zu pflücken, noch eine zu pflücken und dann die Vögel zu beschreiben. Schwarz, weiß und grau. Entgegnungen. Eine weinende. Die Liebe ist ein Unterschied. Du bist ein Tanz. Ich ein Papier. Die schlingenden Linien. Die schlingenden Linien. Die schlingenden Linien sind Abdruck unserer Leidensfähigkeit. Wir harren uns aus. Du sitzt still. Ich sitze still. Wir hören uns Herzschläge an. Die andere Seite. Der Punkt ist doch, dass wir einander zugehörig sind. Wir gehören hierhin. Daraufhin, da bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht gehören wir auch wem anders, woanders, wohin. Betretenes Speichel. Die Aufstellung der gesamten Gruppe bereitete den SchiedsrichterInnen sichtlich Schwierigkeiten. Schiedsrichterin A-Sternchen. Unsichtbarkeiten lassen sich ja aufzeigen. Doch auf das Sichtbare zu zeigen, reproduziert doch bloß Klischees. Schiedsrichterin B+. Klischees sind doch auch nichts Schlimmes. Ich will dich nicht absichern. Du kannst so tun, als wärst du anders oder ähnlich. Du kannst deine Existenz ausmalen. Dafür halten wir die Blöcke fest. Der Raum wurde verdunkelt und ein Armträger kam herein. Er stellte sich an die Heckseite und wedelte mit den mitgebrachten Armen. Dies sind die Arme der Seligen. Wir haben doch gehofft, dass wir uns eine parallele Existenz der Göttinnen als Einheitsprinzip vorstellen könnten. Wir halten uns an diesen Armen fest. Sie sind unser Versprechen. Es mag nicht so klingen, als wäre es Zukunft, aber sie kommt. Ach, sagst du doch bloß so, entgegnete Schiedsrichterin A. Sternchen dem Armträger. Sie war aufgestanden und sprang Richtung Wand. Sie lehnte mit dem Rücken an den Fliesen. Es war kalt. Sie rieb ihren Rücken an den Fliesen, denn die Fugen verführten sie kindlich. Vielleicht waren dort Larven oder kleine silbrige Fische. Augenblicke von vergangenen Lippen, die sich an die Fugen geschmiegt hatten, suchend nach demselben, was sie jetzt auch nicht fand. Alle legten die Blöcke beiseite sollten wir nicht auf die Lehren der Vergangenheit hören. Schiedsrichterin B-Plus hob die Augen. Wir sollten weghören. Ohren zu. Augen zu. Alles zu. Klappe zu. Klappe tot. Tretet, tretet auf der Stelle. Tretet. Fester tretend. Treten Steine machen. Fester. Fester. Stumpf. Der Raum wackelte ein wenig. Die Menschen hielten sich an den Händen. Der Armträger umklammerte die Fundstücke. Schiedsrichterin B Plus fuhr fort. Es gab doch nie einen Ausnahmezustand. Alles war in bester Ordnung. Alles war Bürokratie. Wir waren doch schon gekastet. Kasten für Kasten, Regale. Wir sollen uns Kreisler nennen. Kreisler. Der Raum ebbte ab und die Architektur geriet ins Hintertreffen. Michel Proust imaginierte eine bewegliche Tür, Kafka eine zum Warten. Ich hingegen bin die Tür, sagte die Schiedsrichterin gravitätisch. Hände schlugen vor Stirne, Augen rollten, kreiselten. Wir nennen uns gar nicht, rief es aus der Mitte. Wofür haben wir denn jahrelang gearbeitet? Die Gründung der Akademie, die Ausrufung der Weltrepublik, die Räte, die Demokratisierung, die Organisation von unten. Und von der Seite schallte es ergänzend und der Ruf der Negation. Alle stimmten ein. Negation, Negation, Negation. Naja, fast alle stimmten ein. An der rechtsoberen Ecke der Tafel saßen zwei, die sich stur an ihren Blöcken festklammerten und dann die Köpfe in die Hände legten. Sie blickten zum Armträger. Er war seltsam betroffen. Hatte er wohl ein Tränchen im Auge? Zeig mal die Arme her, rief die eine und die andere hinterher. Ja, zeig mal, welche hast du? Er hielt kurz inne, fixierte sie mit den fast nicht erkennbaren Augen und legte dann den Korb mit den Armen auf den Tisch. Auf der anderen Seite des Tisches war ein energisches Gespräch über Negation entflammt. Wir müssen Öl trinken, weil wir Feuer sind. Wir müssen die Kraft des Widerspruchs gegen die Maschinen ins Feld führen, denn es ist unsere Art, sie auseinanderzubauen. Die Menschenmaschinen sind genauso anzuhalten wie die Maschinenmenschen. Haltet sie! Stopp die Worte, selbst wenn es hieß, das Sprechen gänzlich einzustellen. Die Schiedsrichterin grummelte. Ich würde dich gerne einstellen. Die Genossin schmunzelte. Sie war noch nicht lange im Kollegium und kannte sich mit der Art des Humors, der hier regierte, kaum aus. Ja, so ein Witzchen ging vielleicht auch viel mehr. Unabgesprochen hatten sich alle darauf geeinigt, dass Willkür der Weisheit letzter Schluss sei und hinter dem Schluss lauere bekanntlich das Absurde, Absurde, also das große Absurde, das endlos riesig Widersinnige, das in sich ausgebrochene, der innere Vulkan, die Mietwohnung am Fuß des Feuerwerks, deine Residenz. Also für den letzten heißen Sommer vor dem Triumph des Dauertriumphs. Punk. Es wurde ein Lied zum Toast angestimmt. Punk is dead, life is pissed, shit is pissed. Punk is just hard, fair, paid work in a stringently organized communist anti-movement. What's the writing on the wall? Alle hechelten in Pose. Als Alice aufwacht, steht sie zwischen Marionetten. Die Marionetten liegen allesamt fast am Boden, aber die Perlmutten irisieren glitzernden Fäden, die über einige morsche Dachbalken verlaufen, halten sie teils wenige Atemzüge vom Boden entfernt. Doch sie atmen nicht. Sie sind optimal verdichtet, betrunken von Materie, umschließen sie einen Innenraum, der von außen nicht sichtbar ist, sondern nur langsamer abläuft. Aber wie soll Alice von außen erkennen, dass es drin langsamer abläuft? Zudem ist es ja keine Seifenblase, sondern eine unsichtbare Verdichtung. Wenn Alice also jetzt nach vorne springt, einfach so, aus Lust, dann würden sie im Flug sich wundern, warum der Staub so rast. Die Marionetten aufspringen und altern, ihnen Bärte wachsen und sie mit höhnischen Gesichtern und krausen Augen lachend ihre Glitzerschnüre aus dem Himmel ziehen, wo sie verankert waren, und den Kopf in Feuerwolken baden, zum Tunnel schreiten, durch den Alice soeben gekommen war, zur Erzählerin vordringen würden, also mir, und mich mit all ihrer Liebe überhäuften, so dass mein Herz vor Freude durch alle Zeiten gleichzeitig springend ein neues Universum katapultierte, welches dem alten glich, beziehungsweise dasselbe wäre, nur dass sich dessen Ursprung nun an meinen Herzsprüngen festhält. Doch Alice springt nicht. So treten sie nicht in die Zeitverdichtung. Und so können sie auch nie 26,5 Milliarden Jahre an sich in Sekunden vorbeiziehen sehen. Und ich muss eine andere Geschichte erzählen. Eine Geschichte, in der Alice in der Zeit bleibt, in der sie waren. Und in denen sie sich fürchten, obwohl die Fäden der Marionetten doch so wundervoll glitzern. Aus Panik macht Alice einen Witz, kriecht ein Hemd um ein Schloss, es verheddert sich in einer Tomate und ist wegen der Flecken so verzweifelt, dass es bei seiner Schneiderin, also der Schöpferin, anruft, die es der Zeichnerin weiterleitet, die sich den Stift tief ins Ohr steckt und keucht, kriecht ein Hemd in ein Schloss. Und sie wiederholen und wiederholen diese Rede, kaum witzig, wie ein Kehrreim, ein dummer Refrain auf ihre Panik. Dabei zittern ihre Stimmen immer mehr, überschlagen sich und klingen wie ein Tier nun. Die Marionetten bewegen sich nicht. Dazu bräuchten sie ja viel zu viel Zeit. Und wenn Alice jetzt nicht zur Seite springt, bleibt ihnen keine. Und Alice lacht ihren Kehrreim und macht was anderes. Sie verlassen diesen ulkigen Dachboden. Sie legten sich zwischen ihre Augen und vollzogen einen Schnitt. In sich hielten sie sich in beiden Händen. In der einen Hand drehend, in der anderen sitzend. Und sie starrten sich an. Und sie starrte beide an. Ein weiterer Tag ging zu Ende.
Sie wollte den Mond
für ihr Unglück verantwortlich machen, doch es war der Kapitalismus, der als große, besessen wirkende Nachtigall auf dem Tisch landete. »Lass es uns doch zusammen versuchen«, flüsterte er. Sie schenkte sich etwas Tee nach und grinste andächtig. »Lass du mich aus?« Die Nachtigall erhob ihre Flügel, spreizte sie über den Kopf und zog ebenfalls ein breites Lächeln auf. »Nein, ich verachte dich schon. Du hast mich erst erzwungen, dann ergeben, dann bewirkt und schließlich nur noch selbst bestätigt. Ich brauche dich nicht länger beachten. Ich brauche nur mehr von deinem Gegenteil.« »Mein Gegenteil?« Die Nachtigall schnurrte ungewöhnlich sanft und streckte ihren Kopf hoch und spitz. »Wir wollen doch nicht so sein«, sagte sie. »Wie sein?« Alice legte ihre Hände auf ihre Stirn und ließ das Ganze krachend auf den Tisch rauschen, sodass die Nachtigall automatisch aufflattern musste. »So sein? So sein? So sein?« Indem Alice die Betonung changierte, entstand eine mild-sakrale Stimmung. Die Nachtigall legt ihren Kopf in der Luft auf die Seite, geriet ins Trudeln und stürzte auf den Teppich. Die weiche Wolle umschmiegte sie. Es ist ja wie ein Nest bei dir am Boden. So seufzte sie zufrieden. Alice nahm die Nachtigall in die Hand und streichelte ihre Federn. Du bist mir so egal geworden. Verrückte Scheißidee aus der Vergangenheit. Die Nachtigall verzog den Schnabel, krampfhaft. Da war nichts mehr zurückzuziehen. Von jetzt an war der Schnabel permanent schief. Scheißidee. Die Stimme der Nachtigall war jetzt knarriger, wie eine alte Tür. Mit ungeölten Zargen knarrte sie die Worte nur noch so heraus. Mir ist das egal, ob ich dir egal bin. Ich bin keine Idee, ich bin Programm. Ideologie, Gedächtnis, Gegebenes, entspann dich mal. Alice schüttete ihren Tee auf den Tisch und befahl der Nachtigall harsch, mal aufzuflattern und von oben zu gucken, was sie vorhatte. Schau du! Sie legte ihre Hände in die Pfütze und fing langsam an, mit den Fingern zu wackeln. Plätschergeräusche wurden zu Klatschgeräuschen, wurden zu Trommeln. Das Wasser spritzte umher. Hier oben werde ich doch nicht nass, dachte die Nachtigall bei sich und sagte es gleich, weil sie ungeduldig war. Alice stöhnte genervt. Darum geht es doch gar nicht, dachte sie bei sich. Sie seufzte lauter und trommelte fester. Bald war das Wasser anders verteilt. Es passiert doch gar nichts, dachte die Nachtigall. Du wirst schon sehen, dachte Alice. Da klopfte es an der Tür. Ich bin's, die Nacht. Oh, Nacht, komm rein, schrie Alice viel zu laut. Der Kapitalismus ist als Nachtigall und flattert in der Luft und checkt nichts. Die Tür öffnete sich und die Nacht trat ein. Wie immer war sie nicht zu sehen, doch alle wissen immer, wann sie da ist, beziehungsweise spüren sie es. Aber die meisten qualifizieren ihre Gefühle nicht. Die lassen sie vor der Tür, die sind halt so anders. Alice, sie kratzte an der Stirn, wo sie sich stets schnitt, wenn sie rastlos war, und hatte sofort eine neue Idee. Die Nachtigall flatterte weiter ideenlos über dem Tisch und hatte in Gedanken versunken, von dem Eintritt der Nacht nichts mitbekommen. Jetzt wird es gleich ganz dunkel hier, dachte Alice. Jetzt habe ich aber Lust auf eine Portion Kartoffelsalat, dachte die Nacht. Die Nachtigall dachte nicht mehr. Sie war im wiederholten Flattern zombifiziert. Ihr Gedächtnis war ein Dröhnen. Sie war in ihrer Abstraktion aufgegangen, wie ein Hundemaul vor einem Kadaver. Alice kreischte. Warum so laut? Die Nacht wirkte ungemütlich, wehte durchs Zimmer, umschlängelte den Galgen, den alle ihr zu Ehren in die Wohnungen hängen. Sie machte sich klein und sichtbar und setzte sich auf den Galgen. Ein schwarzer Fleck auf braunem Band und träumte von der Zukunft. Während die Nacht also von ihrem wirksamen Nichtstun, ihrer grenzenlosen, gestenlosen. Während die Nacht also von ihrem wirksamen Nichtstun, ihrer grenzenlosen Kommandogewalt und ihrem säuselnden Ton in allem Unbewegten träumte, zog Alice unvermittelt am Galgen. Dieser riss ab, die Nacht auf die Nachtigall auf den Tisch. Der Tisch krachte zusammen, die Nachtigall liegt zwischen den Splittern. Etwas Wasser hält die Splitter feucht. Die Nachtigall hat die Nacht in sich, doch kann sie nichts spüren. Die feuchten Späne folgen der Stimme der Nacht, ziehen sich zusammen und rutschen doch durch die Nachtigall hindurch, als sei sie substanzlos. Substanzlos. Die Nacht lacht. Sie genießt, wie ein Begriff verschwindet. Wir werden verantwortungslos sein und rätsellos. Die Nacht spricht zu ihrer Gefolgschaft hinter den Brunnen. Sie pfeift ihre Innenwelt zusammen und bekundet ihr Interesse an einem gemeinsamen Wellness-Wochenende. Die Nachtigall ist digitalisiert worden. Sie spricht in Zahlen zu ihrem Selbstzweck. Die Entelechie alles Lebenden ist der Ritt auf den Verhältnissen. Alice gibt sich höhnisch, obgleich sie Angst hat. Ihr werdet mich nie zu mir machen, ihr Hämmer von einem Bewusstsein. Ich bin weiterhin Symptom unserer Überflüssigkeit, schreit sie, woraufhin die Nachtigall aufwacht. Die Nacht ist nun abgespalten worden in die Innenwelt zu ihren Followern. Die Nachtigall ist aufgehoben worden in die Struktur, wo sie sich vergebens nach Anschlüssen umsieht. Sie dreht ihren Hals so hart, dass der ganze Körper sich verwirbelt und letztlich verschwindet. Alice sieht noch den Rauch aufsteigen. Ein wenig schwarzer Kalk von der Nacht und weißer Nebel vom Kapitalismus. Der Nachtigall war, sie hängt den Galgen wieder auf. Den Tisch kann ich morgen reparieren, denn da ist ja auch noch ein anderer Tag fällig. Sie legte ihre schwarzen Haare auf den Tisch und schraubte ihre rechte Hand ab. Sie legte die Hand zwischen die Haare und begann die Haare um die Hand zu wickeln. Kringel um Kringel, Schlaufe um Schlaufe, Kreis um Kreis, bis die Hand in den Haaren verschwunden war. Ich habe dir eine Hand gebaut, sagte Alice. Schau, ich habe so lange gebraucht, um dich zu verstehen, du bist mir immer noch ein Rätsel. Alice starrte ihrer hölzernen Freundin in die Augen, die umseitig am Fenster leuchtete. Ich verstehe dich nicht. Ich glaube ja immer noch, dass dein Abgrund ist. Was meinst du? Sagte die hölzerne Freundin und blickte zu Alice auf. Gib mir erstmal die Hand. Die Hand war aus schwerem Holz mit bunten Verzierungen versehen. Faszinierende Kringel, Schlaufen, Kreise. Hast du das mit Magie gemacht? Ja, sagte Alice. Ich war unten bei der Brunnenmeisterin und dann bin ich der Nacht gefolgt und dann habe ich den Scharlatan geköpft und in seinem Hals steckt diese bunten Fäden. Mit denen habe ich die Hand verziert. Das nennst du Magie? Das nenne ich Politik, sagte die hölzerne Freundin und steckte sich die neue Hand in den Mund. Schmeckt gut. Ich behalte sie. Ich glaube allerdings, dass ich mich für eine gewisse Zeit auflösen will. Und zu viel Druck hier in der Ecke. Alice stampfte auf. Dann lass uns doch rausgehen. Wir können in die Gärten rennen oder das Schloss Stück für Stück niederbrennen. Das Schloss brennt nur, aber nicht nieder. Sie senkte den Blick und ließ den Kopf herunterfallen. Die Hand löste sich im Fall aus den Haaren und fing den trudelnden Kopf elegant auf. Ich werde jetzt gehen. Dann werde ich dich halt ohne Kopf mitnehmen. Ich könnte dich an den bunten Galgen wickeln. Dann gehst du mit mir. Sie unterbrach Alice. Durch das Tor, über die Mauer, in den Wald, zwischen den Bäumen, durch den Rosengarten. Alice unterbrach sie ins Kaninchenloch. Ja, behalte deine Klischees für dich. Ich liebe Klischees. Mit diesen Worten schloss sie die Augen und fing an zu verdampfen. Alice schnappte sich den kopflosen Körper und trug ihn aus dem Zimmer. Die Hand blieb auf dem Boden zurück. Darauf hatte Alice nicht geachtet. Alle Türen geschlossen. Das Labyrinth dicht. Licht aus. Alles unerklärbar. Warum schleicht sie sich noch ein, wo alles entschieden ist? Die Stille obsiegt. Ja, sie obsiegt. Kein Schritt weiter. Alice, blick dich um. Das Ende sieht kitzlich aus, als könnte es dich wecken. Nähere dich. Mit einsamen Schritten. Nüsse und Träume schrittweise weg von den Gängen und Türen, von den Fluren und Türen, die vor dir, hinter dir, neben dir zugenagelt scheinen. Nichts rührt sich. Kein Griff greifbar, keine Stimmung singbar. Alles ruhig und unentspannt. Die Hitze steigt in dir auf. Und schwierige Bilder von Vernunft und Tod, Abschied und Niederlage. Der Scharlatan hat obsiegt, ja. Gesiegt hat er. Er steht allein und lacht. Die Nacht ist nicht mehr dunkel. Der Tag nicht mehr hell, die Erde nicht mehr sittlich. Verloren, verloren. Rufen tut das niemand. Er hat seinen Weg aus der Tiefe gemacht. Die Museen bleiben geschlossen. Keine Wiederkehr des Verdrängen. Keine Wiederkehr der Sonne. Kein Aufbruch, keine Mondwanderung, keine Tauben, kein Frieden, kein Kitsch. Hass steigt in mir auf. Alice griff sich ihre Schuhe und schmiss sie nach vorne. Weit, weit. Soweit es geht, in den Gang. Es klappert kurz. Können Sie sich am Geräusch orientieren? Du nimmst die Brille ab. Du wirfst die Brille hoch. Alle drehen sich um. Hier ist doch niemand. Er sitzt da, ruft sich an. Telefon. Stimme doppelt. Gänge dunkler. Ewig grau Stein. Widerspruch. Tanz auf meiner Zunge. Ohren. Horizont. Ohrenhorizont. Langsam rücken wir auf sie zu. Armen, Armeen von Schlüsseln, Spiegeln, Scherben von Spiegeln und Stücke von Schüsseln. Weiß, blau gemalt. Posaunend schreitet auf Alice zu. Sie ducken sich, sie zucken kurz. Er schubst sie, sie fallen um. Die Dunkelheit sollte dich entspannen. In einem anderen Bild füttere ich sie mit blauen Perlen des Meeres und des Himmels. Es ist kein Himmel in ihnen, aber nie Mensch würde sie kauen, wären sie bloß Perlen des Meeres. Warum sind die bloß so unbeliebt? Keifte die Brunnenwärterin, legte sich ihr Kettenhemd um und erwartete das Ende aller Tage. Sie öffnete das Buch und schnupperte an den patina-klebrigen Seiten. Das ist doch vergiftet. Sie warf das Buch da